So, also es geht um das Girimananda Sutta, ein sehr bekanntes Sutta, und in dem Sutta geht es um Wahrnehmung, beziehungsweise Wahrnehmungen. Wenn es jetzt in der Übersetzung vom Jnanaponika reinschaut, das Sutta ist im Anguttara Nikaya, da werdet ihr nichts von Wahrnehmungen lesen, weil er nämlich Wahrnehmung mit Betrachtung übersetzt. Warum auch immer, ist nicht ganz verkehrt, kommen wir auch noch hin. Genauso wie er Reflexion auch mit Betrachtung übersetzt. So zusammengenommen macht es dann irgendwo auch wieder Sinn, zumindest so wie damals Betrachtungen verstanden wurden. Aber es steht eindeutig Sanya im Sutta drin und deswegen sprechen wir von Wahrnehmungen. Gut, Wahrnehmungen sind wie alles andere auch gestaltet. Und Wahrnehmungen gestalten. Also Wahrnehmungen sind bedingt. Wodurch sind Wahrnehmungen bedingt?
Durch meine Denkerei.
Sehr gut. Genau. Wahrnehmung ist bedingt durch das Narrativ unserer Kultur. Das heißt praktisch, es gibt kulturbedingte Erzählungen, die unsere Wahrnehmung bestimmen. Jetzt je nach Subkultur verändert sich das ein bisschen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir nur wahrnehmen können, was in unsere Erzählung passt. Aber Wahrnehmung besteht aus Konzepten. Wir haben so viele Sinneseindrücke, die wir gar nicht verarbeiten können, dass wir uns eben Kategorien bauen müssen und Konzepte bauen müssen und das alles entsprechend unseren Bedürfnissen ordnen müssen, damit wir mit dem ganzen auf uns einprasselnden Sinnesdaten überhaupt zurechtkommen. Okay. Wie weit es gehen kann, gibt es ein paar ganz nette Geschichten. Zum einen die indianischen Ureinwohner in Süd- oder Mittelamerika, die die Galonen der Spanier nicht sehen konnten, nicht wahrnehmen konnten, weil in ihrem Narrativ, in ihrer kulturellen Erzählung gab es nichts, was größer war als ein Kanu. Also die konnten die erst erkennen, als sie dann in den Beibooten an Land ruderten. Vorher war das nicht wahrnehmbar für sie. Auch die Farbe Blau zum Beispiel gibt es noch nicht so lang. Der Homer zum Beispiel hat das Meer in Griechenland als Weinfarben beschrieben. Das Meer in Griechenland ist wirklich blau. Ja? Aber es gab kein Blau. Und bei den Japanern gab es auch kein Blau. In ganz vielen Kulturen gab es sehr lange Zeit kein Blau. Einzige Ausnahme waren die Ägypter, weil die konnten Blau herstellen und verarbeiten und Stoffe färben und so weiter. Also das Wort Blau ist schon ein sehr komplexes Konzept. Und es ist notwendig, um die Farbe Blau überhaupt wahrnehmen zu können. Sonst gibt es sie einfach nicht. Gut. Wir bauen uns also aus diesen Konzepten eine Simulation der Welt letztendlich. Da fließt dann ein, was wir erlebt haben und so weiter. Aber ohne diese Simulation kämen wir eben nicht zurecht, weil sonst würden wir überwältigt werden. Okay, Gut, wir haben also eine Simulation oder sagen wir, wir haben Wahrnehmungen. Was ist das Problem damit? Das Problem damit ist, dass aus der Wahrnehmung hervorgehend Intentionen sind, Vorsätze, Vorstellungen, wie man handelt. Was ist da das Problem damit?
Das wird Karma erzeugen.
Genau. Es kann so ausgehen und es kann so ausgehen. Der Buddha sagt, was sind unheilsame Absichten? Es sind die Absicht der Sinnesgier, die Absicht des Übelwollens und die Absicht der Grausamkeit. Diese werden unheilsame Absichten genannt. Und wo entspringen diese unheilsamen Absichten? Man sollte sagen, sie entspringen in Wahrnehmung. In welcher Wahrnehmung? Obwohl Wahrnehmung vielfältig ist, verschiedenartig und mit unterschiedlichen Aspekten, gibt es Wahrnehmung der Sinnesgier, Wahrnehmung des Übelwollens und Wahrnehmung der Grausamkeit. Ungeschickte oder unheilsame Absichten entspringen in diesen. Und natürlich auch für die heilsamen Absichten gilt dasselbe. Das ist wichtig zu wissen, weil wir ja gerne Einfluss auf unser Karma nehmen wollen. Also wir müssen verstehen, dass hier eine Abfolge oder einen Bedingungszusammenhang gibt zwischen dem, was wir denken, zwischen dem, was wir wahrnehmen, zwischen dem, was wir intendieren, was wir uns vornehmen und dem, wie wir handeln. Und natürlich dann auch dem, was aufgrund dieser Handlung wieder auf uns zurückfällt. Es werden in der Girimananda Sutta werden ein paar Schlüsselbegriffe genannt. Zum einen Patisanchikati oder Pachavekati, das kennen wir, heißt Reflexion, das kennen wir von den Anusatis schon. Dann Anupassana, das ist Kontemplation. Und Sanya. Wenn wir jetzt Reflexion und Kontemplation geschickt einsetzen, sind wir in der Lage, unsere Wahrnehmung zu ändern. Was wichtig ist, wenn wir heilsames Karma erzeugen wollen. Weil das gängige Narrativ, das ist anscheinend den meisten Kulturen zu eigen, ist das, was in A557 genannt wird. Die Wesen, ihr Mönche, sind während ihrer Jugend erfüllt vom Jugendrausch, während ihrer Gesundheit erfüllt vom Gesundheitsrausch, während ihres Lebens erfüllt vom Lebensrausch. Sie sind zu dem, was sie lieben, was ihnen angenehm ist, in begehrlichem Verlangen entbrannt. Ihnen eignet schlechter Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Logischerweise, weil diese Wahrnehmung, also die durch den Jugendrausch entsteht, oder sagen wir so, der Jugendrausch, der Lebensrausch, ist ja schon eine Wahrnehmung. Ich fühle mich jung, ich bleibe gesund, ich werde nicht sterben und das bleibt alles so, wie es ist und ich kann das irgendwie wie festhalten und so. Das ist ja auch ein Narrativ, das sind ja auch Konzepte, die in meinem Geist umlaufen. Und dem muss ich entgegenwirken, sagt der Buddha. Und deswegen, wer aber öfters reflektiert, dem Altern bin ich unterworfen, kann dem Altern nicht entgehen. Der Krankheit bin ich unterworfen, kann der Krankheit nicht entgehen. Dem Sterben bin ich unterworfen, kann dem Sterben nicht entgehen. Von allem Lieben und Angenehmen muss ich scheiden und mich trennen. Eigner und Erbe meiner Taten bin ich, meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und die guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Dem schwindet dieser Jugendrausch, dieser Gesundheitsrausch, dieser Lebensrausch, dieses begehrliche Verlangen, dieser schlechte Wandel gänzlich oder er wird abgeschwächt. Das heißt nichts anderes, als dass ich durch diese ständige oder häufige Reflexion ein Narrativ durch ein anderes ersetze und dadurch meine Wahrnehmung ändere. Jetzt geht es natürlich dann noch weiter und ferner erwägt er, ich bin ja nicht der Einzige, der dem Altern und so weiter unterworfen ist. Und das wäre jetzt bis hierher, wäre es ja schon mal eigentlich ganz schön, dass man sagt, okay, jetzt durch Reflexion schaffe ich es, meine Wahrnehmung der Welt so umzuformen, dass weniger unheilsames Karma entsteht. Aber die gute Nachricht dabei, wenn ich das wirklich richtig mache, dann kommt der entscheidende Satz von diesem Sutta, indem er nun diese Tatsachen bei sich häufig erwägt, erschließt sich ihm der Pfad. Das heißt, durch die Umwandlung, Umformung meiner Wahrnehmung betrete ich den Pfad, der letztendlich zur Leitfreiheit führt. Also ist das etwas, was man jetzt nicht einfach so Larifari auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern etwas, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen sollte. Warum ist es so? Wir haben gelernt, was passiert bei richtiger Reflexion. Was passiert da von dem, mit dem Geist?
Er wird erfreut und er sammelt sich.
Ja. Vorher noch?
Recht gerichtet.
Recht gerichtet, vorher noch?
Beruhigt.
Was?
Beruhigt sich.
Beruhigt sich, ja, vorher noch. Bevor das alles passieren kann, muss erst was sein?
Freude haben.
Auch das? Die Hindernisse müssen weg. Sie haben so ein Problem mit den Hindernissen. Irgendwie, von denen hört man nicht gern was. Wir haben zwar da und damit zu tun, aber man hört nicht gern was davor. Deswegen wird das grundsätzlich immer vergessen. Dass das A und O ist. Die Hindernisse müssen weg. Erst dann kann der Geist wirklich genügend Klarheit entwickeln, genügend Freude entwickeln und so weiter, um wirklich effektive Umschichtung des Gedankenhaushalts, des Veränderung des Narrativs und letztendliche Veränderung der Wahrnehmung herbeizuführen. Es ist wichtig, dass man das versteht, sonst kann man das nicht anwenden, dann funktioniert es nicht. Okay, gut. Jetzt habe ich recht schlau dahergeredet, erst einmal. Jetzt lasse ich mal den Herrn Debes zu Wort kommen, weil der das alles noch viel besser sagen kann als ich. Wir erleben nur immer Bilder, die wir selber gemacht haben. Mit unserem Wollen ändern wir die Welt. Mit unserem Wahrnehmen erleben wir sie. All unser Wollen ist der Erzeuger unserer Wahrnehmung. Wahrnehmung bezeichnet der Erwachte als Citta Sankara, Aktivität des Herzens, der Gesamtheit des Wollens. Jeder erlebt nur das von ihm selbst Gewirkte. Das ist Karma, sowohl Wirken als auch Wirkung. Wir nehmen dann eine Umwelt wahr, die es nur in dieser Wahrnehmung gibt, die also nur aus geistiger Wahrnehmung besteht, aber wir haben den Eindruck, dass sie echt sei. Das heißt, dass wir sie nur darum wahrnehmen, weil sie unabhängig von uns und unserer Wahrnehmung eben aus Materie bestünde. Ebenfalls glauben wir im Traum auch, mit den Sinnesorganen eine objektive Welt zu sehen und zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu tasten. Mit dem Erlebnis dieses einzig aus Wahrnehmung, aus Einbildung bestehenden Umwelt, erlebenden Ich, erleben wir zugleich freudige und schmerzliche Gefühle, Bedrückung oder Belustigung, Beglückung oder Entsetzen oder Qual, die ebenso eingebildet sind wie die Dinge und Menschen. Unser Traum ist nicht das Erleben einer an sich seienden Situation, vielmehr ist es das geistige Erzeugen dieser Situation mit Körperform, mit Außenform und Gefühlen. Es ist eine Vorstellung, gesponnen aus Geist. Hier nun sagen die Erwachten, dass es sich ganz ebenso mit unserer Wahrnehmung im Wachzustand verhält. Wobei nur der eine Unterschied besteht, dass diese Einbildung des sogenannten Wachzustands, also unser ganzes Leben und Erleben von der Geburt bis zum Tode und darüber hinaus, erheblich hartnäckiger bestehen. Darum nur ganz allmählich vermindert, abgeschichtet und abgeblasst werden können, bis zur vollen Ausrodung und damit bis zur Erwachung aus dem Daseinstraum, zu welcher die Erwachten bereits erwacht sind. Das heißt also ganz deutlich ausgesprochen, nicht weil da draußen eine materielle Welt ist, darum erleben wir sie, und nicht weil hier ein körperliches Ich ist, darum erleben wir es, sondern genau umgekehrt, weil ununterbrochen das Erlebnis, die Wahrnehmung eines Ichs in Begegnung und Auseinandersetzung mit Umwelt aufkommt, weil es so wahrgenommen wird, darum wird angenommen, dass es objektiv da sei. Unser Erleben ist also nicht ein Ablesen von einer wirklichen Welt, sondern ist das erlebnishafte Erzeugen von geistig ununterbrochen wechselnden Ich-Umwelt-Begegnungsszenarien wie im Traum. Das heißt, du bist mit allem, was du erlebst, ein geschlossenes Ganzes. Du bist das Wollen und erzeugst mit dem Wollen das Wahrnehmen. Das Wahrgenommene wird von deinem Wollen beurteilt und entsprechend führt das Wollen wieder zum Agieren, was wieder zu entsprechender Wahrnehmung führt und so fort. Alles, was du erlebst, kommt nicht aus einer Welt, sondern alles Erleben besteht aus dem geistigen Wollen und Wahrnehmen, traumgleich. Mit der Qualität deines Wollens zwischen Liebe und Hass machst du die Qualität deiner Wahrnehmung zwischen Glück und Qual, zwischen Freud und Leid, zwischen Himmel und Hölle. Darum empfehlen alle Weisen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Denn als Wahrnehmung kann zu dir nur das zurückkommen, was vorher von dir ausging. Das ist keine Gerechtigkeit, denn da ist keiner, der Recht spricht, sondern es ist Kausalität, Bedingungsgesetz. Das von dir ausgegangene gute oder üble Wollen kommt zu dir als Wahrnehmung, als scheinbar außen Erlebtes zurück. An sich gibt es nichts, sondern nur, was du durch Wollen hinausgeschickt hast, kommt als Wahrnehmung zurück. Der Erwachte bezeichnet die Wahrnehmung als Luftspiegelung. Luftspiegelung bedeutet, dass die Grundlage und Quelle der Wahrnehmung ganz anders ist und auch woanders liegt, als die Wahrnehmung vortäuscht. Darum können wir nicht an dem Wahrgenommenen die Wahrnehmung verändern, ganz ebenso wie wir an einem Schattenbild selber das Schattenbild nicht verändern können, sondern nur indem wir die Lichtquelle oder den schattenwerfenden Gegenstand verändern, so auch schaffen nur veränderte Triebe, verändertes Wollen, veränderte Herzensverfassung auch eine veränderte Wahrnehmung. Und wie das funktioniert, steht in M19 in einem der wichtigsten Sätze der Sutten.
Was man oft bedenkt.
Sehr gut. Was ein Mensch häufig erwägt und überlegt, dahin neigt sich sein Herz. Gibt es soweit irgendwelche Fragen?
Wie das dann funktioniert, oder? Wie soll jetzt das funktionieren? Da leidet einer, du magst, dass der nicht reingeht in die Wohnung, der nimmt seinen Haxen, geht zwischen die Tür, das ist doch reell, oder sehe ich das nicht so?
Das ist reell so, weil du das so siehst. Du nimmst ja alle Menschen in diesem Raum wahr.
Ja.
Du nimmst es als getrennt von dir wahr.
Ja, zum Glück.
Ja, das ist aber nicht mit der Realität in Übereinstimmung.
Ja.
Weil wenn das so wäre, dann könnten wir uns diese ganze Buddha-Geschichte eigentlich sparen. Weil er sagt ja, Anatta. Logischerweise muss daher die Wahrnehmung von einem Ich und anderen von mir getrennten Ichs fehlerhaft sein. Oder man sagt, ja, der Buddha hat einfach nicht mehr erzählt. Das kannst du jetzt auch so hören.
Ja, das mag ja sein, aber objektiv bin ich heute zum Zahnarzt gegangen.
Objektiv gibt es gar nichts.
Der hat mir in den Mund reingeschaut. Habe ich mir das eingebildet, dass mir der im Mund reingeschaut hat, oder ist das, war das nur...
Subjektiv war das so.
Gut, dann bin ich wenigstens... Weiß ich wenigstens, dass ich beim Zahnarzt war, gut.
Okay, jetzt kommen wir zum Kilimanjaro Sutta. Einst weilte der Erhabene im Chetahain bei Savati im Kloster des Anathapindika. Damals nun war der ehrwürdige Kirimananda krank, leidend, von schwerer Krankheit befallen. Der ehrwürdige Ananda begab sich zum Erhabenen, begrüßte ihn ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Ananda zum Erhabenen so. Der ehrwürdige Kirimananda, Herr, ist krank, leidend, von schwerer Krankheit befallen. Gut wäre es, Herr, wenn sich der Erhabene zu ihm hinbegeben möchte, durch Mitleid bewogen. Wenn du, Ananda, zum Mönch Kirimananda hingehen und ihm 10 Wahrnehmungen weisen willst, so mag es sein, dass nach deren Anhören die Krankheit des Mönches Kirimananda auf der Stelle schwindet. Welches sind die 10 Wahrnehmungen? Die Wahrnehmung der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit, der Nichtschönheit, der Gefahr, des Aufgebens, des Verblassens, des Erlöschens, der Reizlosigkeit allen Daseins, der Wunschlosigkeit hinsichtlich aller Gestaltungen und die Achtsamkeit bei der Ein- und Ausatmung. Was aber, Ananda, ist die Wahrnehmung der Vergänglichkeit? Da begibt sich der Mönch in den Wald an dem Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und reflektiert so. Vergänglich ist die Körperlichkeit, vergänglich das Gefühl, vergänglich die Wahrnehmung, vergänglich die Gestaltungen, vergänglich das Bewusstsein. So verweilt er bei den 5 die Objekte des Anhaftens bildenden Gruppen in der Kontemplation der Vergänglichkeit. Hier haben wir diese 2 Begriffe. Er reflektiert so lange, bis es kontemplieren kann. Also die Reflexion dient dazu, den Geist immer wieder in eine bestimmte Richtung zu lenken, immer wieder in einen bestimmten Rahmen zu geben, in dem er sich bewegen kann. Nachdem, wie wir vorher schon gesagt haben, das Wichtigste natürlich, die Hindernisse weg sind und der Geist also freudig und gesammelt ist, dann funktioniert es. Dann kann langsam Reflexion sich zur Kontemplation verändern. Dass wirklich eine Veränderung der Wahrnehmung stattfindet. Weil wir wissen ja, dass die Khandas vergänglich sind. ändern sich ja jeden Augenblick, aber wir blenden es aus. Durch die Reflexion gelingt es zunehmend, das wirklich sehen zu können, weil der Geist eben recht gerichtet ist.
Das Sehen kann ich das Kontemplieren.
Ja. Du musst ja, also ich kann auch sagen, wahrnehmen können. Ob ich es jetzt Sehen nenne oder Wahrnehmen nenne, das ist wurscht. Ja, genauso wie bei den Indianern, die erst ein Konzept entwickeln mussten und es verinnerlichen mussten, damit sie diese Schiffe sehen konnten. Ja? Sie wahrnehmen konnten. Da ist kein Unterschied zwischen Sehen und Wahrnehmen. Wenn es dann gelungen ist, dass man eben Anicca Sanya entwickelt hat, dann, sagt der Buddha, besitzt man lehrgemäße Überzeugung, kann den Pfad der Gewissheit betreten und die Früchte der vier Grade der Arya verwirklichen. Also solange ich noch Nicca Sanya habe, also die Wahrnehmung der Beständigkeit, das ist alles fest, das ist alles echt, das ist eben nicht traumhaft, vergänglich, sich ständig verändernd, dann kann ich den Pfad der Gewissheit nicht betreten. Dann hört es einfach auf, bleibt das intellektuelle Spiel. Erst wenn die Wahrnehmung wirklich sich verändert hat und ich wirklich diese Qualität von Anicca sehen kann, dann gelingt es, den Pfad zu betreten. Und dadurch erhält man dann 6 Segnungen, heißt es. Alle Daseinsgebilde werden mir als unbeständig erscheinen. An der ganzen Welt wird mein Herz keinen Gefallen mehr finden. Über die ganze Welt wird sich mein Herz erheben. Zum Nibbana wird mein Herz geneigt sein. Die Fesseln werden mir schwinden. Mit dem höchsten Asketentum werde ich ausgestattet sein. Wenn ein Mönch 6 Segnungen bedenkt, so ist es wahrlich genug für ihn, um uneingeschränkt die Wahrnehmung von der Vergänglichkeit aller Daseinsgebilde zu erwecken. Und hier haben wir jetzt auch wieder ein sehr wichtiges Prinzip. Die Kontemplation der Vergänglichkeit oder Anicca Sanya zu entwickeln, hört sich ja erst einmal irgendwie nicht so toll an. Weil eigentlich wollen wir ja, dass die Dinge beständig sind. Wir wollen ja gar nicht, dass sie vergänglich sind. Deshalb reicht es eben nicht, bei diesen Wahrnehmungen, bei der Entwicklung von diesen Wahrnehmungen, dass wir nur den Stock sozusagen nehmen. Das ist alles vergänglich, das ist alles vergänglich, das ist alles vergänglich. Das ist irgendwie, ja, widerstrebt man ein bisschen. Deswegen eben brauchen auch die Karotte eben diese 6 Segnungen, dass man sich über die Welt erheben kann. Dass das Herz zu Nibbana geneigt sein wird. Dass die Fesseln schwinden. Dass man mit dem höchsten Asketentum ausgestattet ist. Dass man an dem Weltlichen keinen Gefallen mehr findet. Das ist etwas, das wir ja zumindest theoretisch alle anstreben. Also das ist die Karotte und das andere ist der Stock, mit dem wir unseren Bruder Esel da vorantreiben. Das gilt für alle Sanyas, also für alle Entwicklungen dieser verschiedenen Wahrnehmungen. Wir brauchen immer 2. Das eine, das uns vielleicht widerstrebt oder widerstreben mag, und das andere, wo wir das Positive dran sehen. sonst kommen wir nicht weiter. Was man auch noch wissen muss, ist, dass nicht alle der Wahrnehmungen, die genannt werden, es werden auch noch in anderen Sutten werden noch Wahrnehmungen genannt, die zu entwickeln sind, sind für Haushälter geeignet. Während die ersten 6 Anusatis, die kann man jederzeit im Hause leben mit Schar schreiender Kinder und so weiter üben, die Sanyas sind nur teilweise geeignet. Wie wir bei Anicca Sanya schon gehört haben, da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung. Also da brauche ich den Rückzug. Genauso ist es dann wieder bei Anapanasati. Auch da brauche ich den Rückzug. Vergänglichkeit, Ichlosigkeit, Gefahr, Verblassen, Wahrnehmung des Erlöschens und Anapanasati sind eben diese Wahrnehmungen, die genannt werden, die eigentlich nur zurückgezogen effektiv geübt werden können. Jederzeit praktizierbar sind natürlich diese 5 häufigen Betrachtungen, die ich vorher genannt habe. Ebenso wie die Wahrnehmung der Nichtschönheit, die Wahrnehmung des Aufgebens, die Wahrnehmung der Reizlosigkeit allen Daseins und die Wahrnehmung der Wunschlosigkeit hinsichtlich aller Gestaltungen. Und genannt werden auch in einer anderen Sutta noch die Wahrnehmung des Ekelhaften bei der Nahrung, die Wahrnehmung des Leidhaften in der Vergänglichkeit, des Leidhaften in der die Ichlosigkeit im Leidhaften und die Wahrnehmung des Todes. Die Wahrnehmung von einem Knochengerippe, von den verschiedenen Leichenbetrachtungen, das sind dann wieder eher für Mönche, für Asketen, die das für sich machen können. Natürlich kommt dann auch noch dazu Metta, Karuna, Mudita und Upekkha, was auch Wahrnehmungen sind, die auch Geist gestaltet sind. Komme ich dann beim nächsten Vortrag noch drauf. Da wird von Chitta, ist von Manas die Rede, also vom Verstand. In der Karaniya Metta Sutta kommt das Wort Herz kein einziges Mal vor, aber Verstand kommt vor, also der Intellekt. Das ist auch eine Reflexion. Auch da Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, auch das sind Wahrnehmungen, die durch gezielte Reflexion erzeugt werden, gestaltet werden, bedingt werden. Und für alle diese Wahrnehmungen gilt, entfaltet und ausgebildet, haben sie große Frucht und großen Segen, lassen 2 Früchte erwarten, höchstes Wissen zu Lebzeiten oder, ist ein Rest anhangender, nicht Wiederkehr. Sie führen zu mächtigem Heil, zum mächtigen Frieden des Yoga, zu mächtiger Ergriffenheit, zu mächtigem Wohlbefinden. Und wie? Da entfaltet der Mönch, ihr Mönche, mit solchen Wahrnehmungen verbunden, die Erwachungsglieder Achtsamkeit bis Gleichmut auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Also hier kommt jetzt noch ein Faktor dazu, der dann wirklich zum Ende des Weges führt, indem wir die Erwachensfaktoren noch mit reinbringen. Dass sich unsere Wahrnehmung oder unsere Entwicklung der Wahrnehmung auf die Bojangas stützt. Gute dabei ist, wird es wirklich häufig geübt, werden diese Wahrnehmungen entwickelt, also nicht nur die eben genannten Karotten, das höchste Wissen zu Lebzeiten oder mit Restanhangen noch nicht wiederkehren, sondern es gibt letztendlich kommt man dann zu der Erkenntnis, wenn diese Wahrnehmungen entwickelt sind, es gibt keine Besessenheit, die in mir noch nicht überwunden wurde, die meinen Geist in Besitz nehmen könnte, sodass ich die Dinge nicht der Wirklichkeit entsprechend wissen und sehen kann. Mein Geistiges ist dem Erwachen zu den Wahrheiten wohl geneigt. Und diese Besessenheiten, die genannt werden, sind zum einen die fünf Hemmungen, die Hindernisse, zum anderen die Spekulation über die Welt, die Spekulation über eine andere Welt und Streit und Zank. Also das sind alles so wunderbare Früchte dieser Arbeit an Reflexion, Kontemplation, ja, dieser Arbeit, die Wahrnehmung zu verändern. Heißt, auch wenn sich die wenn ich das eben höre, vergänglich oder Reizlosigkeit der ganzen Welt und Widerlichkeit der Nahrung und so weiter, eben wie gesagt, mag zu Anfang etwas abschreckend sein, abtörnend sein, ist aber letztendlich ein notwendiger Schritt, um wirklich die höchsten Wohltaten, die im Leben erfahrbar sind, erlangen zu können. Und das muss man sich immer eben wieder vor Augen führen. Okay, der nächste Sanya nach Anicca Sanya ist Anatta Sanya. Da begibt sich der Mönch in den Wald an den Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und reflektiert so: Ohne ein Ich sind Auge und Formen. Ohne ein Ich Ohr und Töne, ohne ein Ich Nase und Düfte, ohne ein Ich Zunge und Geschmäcke, ohne ein Ich der Körper und die Körpereindrücke, ohne ein Ich der Geist und die Geistobjekte. So verweilt er bei diesen sechs inneren und sechs äußeren Sinnesgrundlagen in der Kontemplation ihrer Ichlosigkeit. Das Ananda nennt man die Wahrnehmung der Ichlosigkeit. Und im Samyutta heißt es passend dazu: Wenn ein Mönch diesen Körper und so weiter sieht, betrachtet und gründlich untersucht, so erweist er sich als nichtig, erweist sich als gehaltlos, erweist sich als kernlos, denn welcher Kern sollte wohl im Körper stecken? Dasselbe natürlich auch für die anderen Ayatana. Das nächste ist Asubha Sanya, ist uns allen bekannt. Damit haben sinnliche Wesen große Schwierigkeiten mit Asubha Sanya, weil wir diese Vorstellung von Schönheit, vor allen Dingen von körperlicher Schönheit, so tief in uns verankert haben, und sie wird ja auch ständig durch Werbung und Filme und so weiter immer wieder bestätigt und hochgehalten und wie wunderbar und wie toll. Und deswegen haben wir es schon ganz früh gelernt, nicht genau hinzuschauen. Nicht sehen zu wollen, was da wirklich zu sehen ist. Nicht sehen zu wollen, was drin ist. Nicht sehen zu wollen, was rauskommt. Für Leute in pflegerischen Berufen ist es ein bisschen leichter, aber auch da, oder vielleicht sogar da umso mehr, zeigt sich, wie hartnäckig Supasanya ist. Ja, also diese Wahrnehmung von Nichtschönheit ist sehr schwer zu etablieren, weil diese Wahrnehmung von Schönheit so fest in uns verankert ist. Und da hilft es eben immer, diesen Körper von der Fußsohle aufwärts, vom Haarschopf abwärts, den hautumgrenzten, mit vielerlei Unrat angefüllten, so nämlich an diesem, also zu reflektieren, an diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Innenhaut, Milz, Lunge, Darm, Gekröse, Mageninhalt, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Rotz, Gelenköl und Urin. So weiter bei diesem Körper in der Kontemplation seiner Nichtschönheit. Das nennt man die Wahrnehmung der Nichtschönheit. Und auch die hat natürlich wieder hohen Lohn und hohen Segen. Sie mündet im Todlosen, sie endet im Todlosen. Wer da unter den Mönchen häufig mit der Wahrnehmung der Nichtschönheit, sich häufig mit der Wahrnehmung der Nichtschönheit befasst, dessen Geist schreckt zurück vor dem Geschlechtsverkehr, wendet sich weg, kehrt sich ab, fühlt sich nicht hingezogen und Gleichmut oder Abscheu stellen sich ein. Gleich wie eine Hahnenfeder oder ein Stück Bogensehne ins Feuer geworfen, zusammenschrumpft, sich krümmt, zusammenrollt und sich nicht mehr ausstreckt. Ebenso auch ihr Mönche schreckt der Geist eines solchen Mönches zurück vor dem Geschlechtsverkehr, wendet sich weg, kehrt sich ab, fühlt sich nicht hingezogen und Gleichmut und Abscheu stellen sich ein. Wenn nun ihr Mönche bei einem Mönch, der sich häufig mit der Wahrnehmung der Nichtschönheit befasst, der Geist noch zum Geschlechtsverkehr hinstrebt und keine Abscheu davor besteht, so sollte der Mönch wissen, noch unentfaltet ist in mir die Wahrnehmung der Nichtschönheit. Zwischen früher und jetzt besteht in mir kein Unterschied. Die Frucht der Meditation habe ich noch nicht gewonnen. So ist er sich dessen klar bewusst. Wenigstens das. Wenn aber der Mönch bei einem Mönch, der sich häufig mit der Wahrnehmung der Nichtschönheit befasst, der Geist zurückschreckt vor dem Geschlechtsverkehr, sich wegwendet, abkehrt, sich nicht hingezogen fühlt und Gleichmut oder Abscheu sich einstellen, so sollte der Mönch wissen, entfaltet ist in mir die Wahrnehmung der Nichtschönheit, ein Unterschied besteht in mir zwischen früher und jetzt. Gewonnen habe ich die Frucht der Meditation. So ist er sich dessen bewusst. Wer mit oberflächlichem Blick die Scheinschönheit im Auge hat, bei dem entsteht Gier, und schon vorhandene Gier wird größer. Wer aber auf die Erscheinung des Unschönen gründlich achtet, bei dem entsteht keine Gier, und schon vorhandene Gier wird nicht größer. Das wiederum hat natürlich jetzt Auswirkungen auf unser Handeln, auf unser Karma, auf unser Wahrnehmen. Das und unseres Karmas auf uns zurückfällt. Scheinschönheit finde ich einen schönen Begriff. Das ist etwas, was womit sich die Tantriker offensichtlich weniger beschäftigen mit dieser Art des Sanya. Und welche Probleme das da gibt, das sehen wir ja momentan gerade. Okay, das nächste ist die Wahrnehmung der Gefahr. Adinavasanya. Wahrlich voller Leiden ist dieser Körper vielen Gefahren ausgesetzt. Es entstehen da in diesem Körper mannigfache Leiden, als wie Erkrankungen von Auge, Ohr, Nase, Zunge, Leib, Kopf, Ohrmuschel, Mund und Zähnen, Husten, Engbrüstigkeit, Schnupfen, Entzündung, Fieber, Magenschmerzen, Ohnmacht, Durchfall, Gliederreißen, Ruhr, Aussatz, Beulen, Ausschlag, Schwindsucht, Fallsucht, Zitterroch.
Zitterroch?
Ja, was immer das auch sein mag. Jucken, Grind, Krätze, Räude, Erkrankungen des Blutes und der Galle, Zuckerkrankheit, Lähmung, Blattern, Fistel durch Galle, Schleim und Gase oder deren Zusammenwirken hervorgerufene Krankheiten durch Temperaturwechsel, unregelmäßige Lebensweise und unfallbedingte Krankheiten, durch früheres Karma verschuldete Krankheiten sowie Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Kot und Urin. So weilt er bei diesem Körper in der Kontemplation der Gefahren. Ja, wenn man das so hört, gell, warum er dann immer noch scharf ist auf körperliches Dasein, das fragt man sich. Das sollte man sich dann sehr gut eingeprägt haben, weil wenn man den mal los ist oder die Möglichkeit besteht, ihn loszuwerden, dann ist das eine feine Sache und man sollte nicht wieder nach so etwas greifen. Viele von uns sind in einem Alter, in dem das zunehmend deutlich wird. Da heißt es eben auch in einer anderen Sutta, selber der Krankheit unterworfen, schaut er die Gefahr der Krankheit und sucht nach dem krankheitslosen höchsten Frieden, dem Nibbana. Selber dem Sterben unterworfen, schaut er die Gefahr des Sterbens und sucht nach dem unsterblichen höchsten Frieden, dem Nibbana. Selber der Befleckung unterworfen, schaut er die Gefahr der Befleckung und sucht nach dem unbefleckten höchsten Frieden des Nibbana. Und Paul Debes sagt dazu, durch die hier genannten vier Betrachtungen der Unbeständigkeit der fünf Zusammenhäufungen, der Ichlosigkeit der sechs auf Berührung gespannten Süchte und der Außenprojektionen der Sinnensüchte, der Unschönheit des Körpers und seiner Erbärmlichkeit und Elendiglichkeit wird die Welt entlarvt. Diese Anblicke werden nicht durch Einbildung, sondern gerade durch Aufhebung jeglicher Einbildung erzeugt, indem die Objekte durch den positiven oder negativen Gefühlsnebel hindurch, mit dem sie sonst verlockend oder abstoßend überzogen oder verhüllt sind, in der Meditation so klar als wertlos gesehen werden, wie sie in Wirklichkeit sind. Jetzt kommt etwas, was ein bisschen schwieriger zu verstehen ist als Sanya, nämlich Pahana Sanya. Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen sinnlichen Gedanken nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und vernichtet ihn, bringt ihn zum Schwinden. Er lässt einen aufgestiegenen Gedanken des Hasses, der Schädigung, sowie andere jeweils aufsteigende, üble, unheilsame Dinge nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und vernichtet sie, bringt sie zum Schwinden. Das Ananda nennt man die Wahrnehmung des Aufgebens. Der Paul Debes sagt dazu, wer die Welt und ihr Scheinleben in dieser Weise durchschaut hat, wer in zunehmendem Maß im Anblick und im Erleben der Vergänglichkeit und Ichlosigkeit lebt, der kann um all dieser Dinge willen bei ruhiger Überlegung keine Begehrungen mehr im Herzen zulassen wollen und auch keine Antipathie oder Gehass gegen seine Mitwesen pflegen wollen. Jene vier bis zur Erlebnisintensität vorgetriebenen entlarvenden Betrachtungen, also Wahrnehmungen, haben sein Wissen gewandelt und seiner Umwertung aller Werte in seinem Geist und zu entsprechend veränderter Wahrnehmung geführt.
Das sind einfach die vier Kämpfe, oder?
Das sind die vier Kämpfe. Sind aber auch eben Wahrnehmungen. Mhm. Schon allein das wahrzunehmen, dass etwas Unheilsames aufsteigt oder etwas Heilsames aufsteigt. Schon allein das ist eine wichtige Wahrnehmung, die geübt werden muss. Weil wir erkennen es nicht gleich. Wir müssen ja immer kategorisieren, einordnen, sortieren, ein System reinbringen. Und da helfen jetzt auch wieder die anderen Wahrnehmungen, die vorher genannt worden sind, dazu. Und auch die Anusatis. Um zu erkennen, was ist etwas Heilsames, das da aufsteigt, und was ist etwas Unheilsames. Und dann entsteht letztendlich die Wahrnehmung, wo diese rechte Bemühung überhaupt greifen kann. Weil solange ich nicht klar sehe, was heilsam ist und wie das aufsteigt und den Bedingungszusammenhang, woher das kommt, geht dieses Glied des Achtpfads nicht wirklich oder funktioniert das nicht wirklich. Das nächste ist wieder bekannter. Da begibt sich der Mönch in den Wald an dem Fuß eines Baumes oder in eine einsame Behausung und reflektiert so. Das ist der Friede, das ist das Erhabene, nämlich der Stillstand aller Daseinsgebilde, die Erledigung von allen Daseinssubstraten, die Gierversiegung, das Verblassen, das Nibbana. Das einander nennt man die Wahrnehmung der Entzüchtung. Das ist jetzt, wird hier Viragasanya genannt. Hatten wir als Betrachtung, also oder Reflexion über den Frieden. Fällt jetzt gerade das Pali-Wort nicht ein. Dann wird noch eins, dieselbe Wahrnehmung nochmal genannt als Nirodha-Sanya. Das ist ganz interessant, das ist dasselbe Wortlaut wieder. Ganz interessant, dass eben hier bei dieser Betrachtung, bei dieser Reflexion, bei dieser Wahrnehmung, die dadurch entwickelt wird, werden drei Aspekte, drei unterschiedliche Aspekte hervorgehoben. Zum einen eben der Friede, zum anderen das Verblassen, des Reizes am Sein und zum anderen das Erlöschen. Gerade das Verblassen und das Erlöschen kennen wir eben auch aus Anapanasati, in der letzten Tetrade. Auch hier wieder eine Verbindung zwischen Reflexion, Kontemplation. Dann kommt die Wahrnehmung der Reizlosigkeit allen Daseins. Da überwindet der Mönch das krampfhafte Hängen an der Welt, diese beharrliche, hartnäckige Tendenz des Geistes. Er wendet sich davon ab und haftet nicht daran. Das einander nennt man die Wahrnehmung der Reizlosigkeit allen Daseins. Das ist jetzt ein Anabirata Sabaloke Anabirata Sanya. Anabirata ist ein Synonym für Nibbida. Also dieses Enttäuschtsein, das Nichts daran finden, der Ernüchterung. Dann kommt noch Sabasankaresu Anicca Sanya. Da ist der Mönch entsetzt, abgestoßen und angewidert von allen Gestaltungen. Das einander nennt man die Wahrnehmung der Wunschlosigkeit hinsichtlich aller Gestaltungen. Und letztlich kommt dann Anapanasati. Also man sieht in dieser Sutta einen gewissen Aufbau, eine gewisse Struktur, eine Vertiefung von Wahrnehmungen, die dann eben getoppt wird von von Anapanasati. Von der Kontemplation, die durch diese Wahrnehmungen möglich gemacht wird. Weil der Geist nicht nur recht gerichtet ist, sondern er ist recht durch die Wahrnehmungen geworden. Und dann können ganz erstaunliche Dinge passieren. Nachdem nun der ehrwürdige Ananda vom Erhabenen diese 10 Wahrnehmungen gelernt hatte, begab er sich zum ehrwürdigen Kirimananda und unterwies ihn in diesen 10 Wahrnehmungen. Sobald aber der ehrwürdige Kirimananda diese 10 Wahrnehmungen vernommen hatte, legte sich seine Krankheit auf der Stelle. Er erhob sich von seinem Krankenlager und war von seiner Krankheit geheilt.
Oh, ist passiert.
Ist das nicht ein Happy End?
Was hat er denn dann gehabt? Was Psychosomatisches oder so?
Das wird nicht erwähnt. Ja, es gibt noch eine Sutta, in der so eine ähnliche Geschichte erzählt wird. Zu einer Zeit weilte der Erhabene zu Rajagaha im Bambushaine am Futterplatz der Eichhörnchen. Zu jener Zeit hatte der Anhänger Digavu Beschwerden, war leidend und schwer krank. Da wandte sich der Anhänger Digavu an seinen Vater, den Hausvater Jotiko. Hausvater, geh zum Erhabenen, bringe ihn in meinem Namen zu Füßen Verehrung dar und sage ihm, der Anhänger Digavu, Herr, hat Beschwerden, ist leidend, schwer krank. Er bringt dem Erhabenen zu Füßen Verehrung dar und sage ihm ferner, gut wäre es, Herr, wenn der Erhabene die Wohnung des Hausvaters Digavu aufsuchen würde, von Mitleid bewogen. Gut, mein Lieber, erwiderte der Hausvater Jotiko dem Anhänger Digavu, begab sich zum Erhabenen, begrüßte ihn und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend richtete er dem Erhabenen die Worte seines Sohnes aus. Schweigend gewährte der Erhabene die Bitte. Und der Erhabene kleidete sich an, nahm Mantel und Schale und ging zur Wohnung des Hausvaters Digavu, setzte sich auf den bereiteten Sitz und wandte sich an den Anhänger Digavu. Geht es dir leidlich, Digavu? Nehmen die Schmerzen ab und nicht zu, ist ein Abnehmen zu merken und keine Zunahme. Es geht mir, Herr, nicht leidlich. Die Schmerzen nehmen stark zu, nicht ab. Es ist ein Zunehmen zu merken, keine Abnahme. Da hast du dich, Digavu, also zu üben. Dem Erwachten, der Lehre, der Jüngerschaft werde ich mit unbeirrbarer Klarheit nachfolgen und ebenso den Tugenden, die den Edlen lieb sind. Den unzerstückelten, unbeschnittenen, ungemusterten, ungesprenkelten, aus freien Stücken von Verständigen gepriesen, den Unüberschätzten, die zur Einigung führen. So hast du dich, Digavu, zu üben. Was daher der Erhabene als die 4 Glieder des Stromeintritts gezeigt hat, diese Eigenschaften sind bei mir zu finden und können bei mir gesehen werden. Denn ich bin, Herr, mit unbeirrbarer Klarheit dem Erwachten, der Lehre und der Jüngerschaft nachgefolgt. Und ich bin den Tugenden, die den Edlen lieb sind, nachgefolgt. Dann hast du, Digavu, wenn du in diesen 4 Gliedern des Stromeintritts gefestigt bist, darüber hinaus 6 Wissen vermittelnde Dinge zu entfalten. Da magst du, Digavu, bei allen Gestaltungen in der Kontemplation der Unbeständigkeit weilen. Bei der Unbeständigkeit das Leiden wahrnehmen, beim Leiden die Nicht-Ichheit wahrnehmen, das Aufgeben wahrnehmen, das Verblassen wahrnehmen, das Verlöschen wahrnehmen. So hast du dich, Digavu, zu üben. Was mir da der Erhabene als die 6 Wissen vermittelnden Dinge gezeigt hat, diese Dinge finden sich bei mir und können bei mir gesehen werden, denn ich weile, Herr, bei allen Gestaltungen in der Kontemplation der Unbeständigkeit, bei der Unbeständigkeit das Leiden wahrnehmend, beim Leiden die Nicht-Ichheit wahrnehmend, das Aufgeben, das Verblassen wahrnehmen, das Verlöschen wahrnehmen. Ich denke aber, Herr, möge doch der Hausvater Jotiko wegen meines Abscheidens nicht in Verstörung geraten. Daraufhin sagt sein Vater: Mein lieber Digavu, richte deine Aufmerksamkeit nicht darauf. Komm, lieber Digavu, auf das, was der Erhabene dir gesagt hat, darauf richte gut deine Aufmerksamkeit. Nachdem der Erhabene den Anhänger Digavu diese Unterweisung gegeben hatte, erhob er sich von seinem Sitz und ging fort. Kurz nachdem der Erhabene gegangen war, starb der Anhänger Digavu. Da begab sich eine große Schar Mönche zum Erhabenen, begrüßte ihn und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend wandten sich jene Mönche an den Erhabenen. Der Anhänger namens Digavu, der vom Erhabenen mit einer kurzen Unterweisung unterwiesen wurde, ist gestorben. Was ist seine Fährte? Wie ist er weitergegangen? Weise, ihr Mönche, war der Anhänger Digavu. Der Lehre ist er lehrgemäß nachgefolgt. Und nicht hat er an meiner Belehrung Anstoß genommen. Der Anhänger Digavu, ihr Mönche, ist nach völliger Versiegung der 5 niederzehrenden Fesseln geistesunmittelbar emporgestiegen, um dort zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren aus jener Welt. Es ist also nicht nur etwas, das von Mönchen geübt wird, sondern auch von Laien mit großem Erfolg praktiziert wurde. So, mehr will ich euch heute gar nicht reindrücken. Das reicht erstmal. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir das gerne noch tun.
Was mich freut, diese Spekulationen über eine jenseitige Welt, da können wir ja nur spekulieren. Wissen wir ja gar nicht, was das ist.
Ja, das erübrigt sich aber dann.
Eigentlich würde ich so verstehen, dass es sich nicht lohnt, sich so etwas zu beschäftigen.
Ja, es fällt dann weg. Also es gibt ja Leute, die spekulieren ständig über die jenseitige Welt, kommen dann auch zu allen möglichen Ansichten. Richtig, falsch, wahr, unwahr, nur das ist wahr, alles andere ist falsch. Oder sie spekulieren über diese Welt. Also sind halt ständig mit dieser Welt oder der jenseitigen Welt beschäftigt. Genauso wie mit Zank und Streit, die sich daraus natürlich leicht ergeben, weil man hat ja, wenn man spekuliert, dann kommt man immer zu Meinungen. Und darüber lässt sich dann trefflich streiten natürlich. Und das fällt halt dann weg.
Es fehlt drin, in der Schulter, wahnsinnig.
Ja. Wenn man es richtig versteht, schon. Ja. Man muss halt die Zusammenhänge
Vielen
verstehen.
Kontemplation, ja. Wo ist denn der Text von Debes gestanden? Weißt du das noch?
Ja, wenn du.
Die gelbe Reihe.
Gelbe Reihe?
Ist in den dicken Büchern mit drin?
Ja, genau. Also, ja, bespricht er diese Sutta und den nimmt er eben zum Anlass, um über Wahrnehmung zu sprechen. Also ganz ausgezeichnet ist ja da auch das Schäferbuch. Realität.
Wahrnehmung und Realität.
Ja, und Realität. Also das ist auch etwas, was man vielleicht mal an den Montagen besprechen könnte. Weil es ist wirklich sehr gut. Ja, jetzt habe ich gar nicht so viel gesagt und trotzdem schaut es mir recht platt aus. Ich weiß ja, der Widerstand gegen das Reflektieren ist extrem groß, aber vielleicht probierst du es ja doch mal.
Wenn man diese Wahrnehmungen denkt, dann heißt es eigentlich, dass man sie wie du gesagt hast, Wahrnehmung hat damit zu tun mit deinem Narrativ. Das heißt, du musst alles auf den Kopf stellen. Und du,
so ist es.
Das musst du den ganzen Tag, solltest den ganzen Tag machen.
Oder zumindest, wenn man sitzt. Es ist ja immer wieder so, dass man das heißt, ja, jetzt bin ich gesessen und es war auch schön ruhig.
Ja, nichts passiert.
Das war's.
Und? Mhm. Ja, also wenn das bloß so ist, dass dann das Ergebnis von einer meditativen Sitzung und ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Dann hätte man die Zeit wesentlich besser nutzen können, um eben zu reflektieren, bis man seine Wahrnehmungen entsprechend verändert hat.
Und das ist gut, dass man vorher immer irgendwie was vornimmt von diesen Reflexionen.
Wenn es dann nicht so in den Geist kommen, dann sollte man sich etwas vornehmen. Ja. Genau.
Und das heißt, wenn man sich einfach hingesetzt hat und meditiert und plötzlich sieht man das ganze Dukkha irgendwie so als Stich in den Augen, dann ist es schon mal eine Art Wahrnehmung.
Ja, ja.
Auch wenn man nicht einzeln darüber denkt, sondern das ist so wie eine, man sieht es einfach.
Das ist, dann ist es eine Wahrnehmung. Dann ist wenn man es sieht, dann ist es eine Wahrnehmung. Ja. Mhm.
Und nicht Depression.
Könnte auch sein.
Deswegen meine ich.
Wenn, dann ist eine unvollständige Wahrnehmung. Weil man dann nämlich nur eine Seite sieht und nicht die andere. Man sieht nur den Stock und nicht die Karotte. Dann vielen Dank fürs Zuhören und gut nach Hause.
Danke.